Kann man mit 50.000 Euro Förderung echte Produktentwicklung betreiben? Matthias Wolk, Geschäftsführer der Real TV Group, sagt ja, wenn man weiß, was man will. In dieser Folge sprechen wir über das Projekt Easy Video, eine KI-basierte Plattform zur automatisierten Erstellung von HR-Videos. Es geht um konkrete Learnings aus der Fördermittelpraxis, um pragmatische Umsetzung und um die Frage, wie viel Innovation steckt eigentlich in einem Fördermittelantrag.
Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen.
Ja, Matthias, dann herzlich willkommen im Podcast. Magst du vielleicht direkt ein paar Worte zu dir selbst und zu deinem Unternehmen Real TV Group sagen?
Sehr gerne. Also Matze Wolk mein Name. Eigentlich heiße ich Matthias, aber daran hält sich keiner. Und als ich auch mit über 40 versucht habe, seriös zu werden und habe gesagt, alle sollen Matthias zu mir sagen, das also insofern Matze. Für über 20 Jahren habe ich diese Unternehmung gegründet, angefangen als klassische One-Man-Show. Ich kam damals vom Fernsehen und habe gedacht, Fernsehen kann ja nicht alles sein, da muss man mehr gehen und habe dann sukzessive angefangen, das Team von Real TV aufzubauen. Wir sind unterwegs im Corporate-Bereich, das heißt, wir machen Corporate-Content für Unternehmen, sind in Hamburg so ein bisschen platzisch mit dem Hamburger Hafen und der Messe und Hamburg Marketing und so weiter. Und haben wunderbare Kunden im Bereich Mittelstand und wir machen quasi von der kleinen Insta-Story bis zur großen YouTube-Reportage, Dokumentation, alles, was sich bewegt und die DNA, die wir haben, das ist sozusagen das Journalistische, daher kommen wir. Also insofern sind wir ganz gut aufgestellt, was Storytelling und so weiter angeht und wir sind halt tatsächlich sehr innovativ unterwegs, haben vor Jahren schon ein Future Lab gegründet, wo wir uns mit den neuesten Errungenschaften der Bewegtbildproduktion auseinandersetzen. KI ist natürlich jetzt ein riesengroßes Thema. Und das alles machen wir mit ganz viel Spaß und Freude und heiterer Gelassenheit.
Und Hamburg bietet ja viele, viele geniale Motive, ne, die dann auch sehr dankbar sind. Wenn wir zum Thema Innovation und Fördermittel kommen, das hast du ja schon angeteasert, in welchem Feld ihr euch bewegt. Wie kam es dann zu der Projektidee, zu diesem Ansatz und später dann auch zu der Überlegung, sich das unter Umständen fördern zu lassen?
Genau, die Projektidee bestand schon vor über 2,5-3 Jahren. Da waren wir eigentlich deutlich vor dem Markt. Als das Thema KI so aufkam, haben wir gesagt, Mensch, das ist ja eine Riesenchance für uns. Ist ja immer im Leben so, die einen sagen nur, alles ganz schwierig und die Welt bricht zusammen. Oder du sagst, nee, jetzt erst recht und wir sehen die Chancen, nicht die Risiken. Und weil wir so gestrickt sind, haben wir gesagt, wir sehen die Chancen und gehen rein in das Thema KI, automatisierte Produktion von Videocontent und haben gesagt, HR ist ein gutes Thema, Recruiting, Stellenanzeigen und so weiter, weil auf Insta, TikTok und Co. macht Bewegtbild in dem Bereich einfach absolut Sinn und haben es dann so langsam angetastet. So, und dann haben wir gemerkt, wie bei allen Projekten, man geht ja irgendwie sehr naiv daran, ohne Naivität geht's ja nicht. Und dann haben wir ganz schön umfangreich, wie kriegen wir das überhaupt intern gestemmt? Dann haben wir ein Team gebildet und dann kam natürlich irgendwo die Frage, wie finanzieren wir's? Weil auch nur aus dem Cashflow heraus ist immer ein bisschen herausfordernd. Und so kamen wir auf das Thema Förderung, weil tatsächlich wir uns dann ja irgendwie, ich weiß auch gar nicht wo, in der realen Welt oder in der virtuellen Welt über den Weg gelaufen sind. Und dann habe ich mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Dann haben wir so die ersten Calls gehabt und ich muss sagen, zu Beginn war ich immer vom Thema Förderung wahrscheinlich wie so viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwie abgeschreckt. Da die, unfassbarer Aufwand, schallst du nicht, hast du keinen Bock, in der Zeit kannst du was Sinnvolles machen. So, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich mich drauf eingelassen und habe gesagt, ich höre mir jetzt mal alles in Ruhe an. Und so kam der ganze Prozess dann glücklicherweise, toi, 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 muss man sagen, in Bewegung, weil es am Ende irgendwie auch ein super Resultat und super Ergebnisse erzielt. Aber das war so im Groben zusammengerafft der Prozess.
Wenn wir vielleicht kurz nochmal auf diese Idee zu sprechen kommen, HR-Videos, was war ausschlaggebend dafür, dass ihr gesagt habt, damit fangen wir an? Also abgesehen jetzt von den Ausspielkanälen, die da sind, aber gab es andere Aspekte auch noch, die eine Rolle gespielt haben?
Ja, weil wir gesehen haben, dass der Bedarf sehr groß ist. Und also wir haben es im laufenden Kundengeschäft gemerkt, dass das Thema Bewegtbild beim Thema Recruiting und Hiring eine relevante Rolle spielt. Und dass wir aber tatsächlich mit den Inhalten, die wir angeboten haben, zu hochpreisig unterwegs waren. Und wenn du eben als Unternehmen 40 Stellen ausschreibst, und ein Video kostet dann, weiß nicht, 1.000, 1.500 Euro. Dann überlegst du dir, ob du das mit dem Video machst oder doch wieder die klassische Stellenanzeige sozusagen. Also das Thema Skalierbarkeit war ein Grund. Und für uns war es eine super Situation, weil wir sowieso auf die bestehenden Bestandskunden zurückgreifen konnten. Denen konnten wir was Innovatives präsentieren. Das ist auch super angenommen worden. Wir haben auch viel, viel Videos mit Easy Video produziert. Wir sind dann später so ein bisschen von der rasanten Entwicklung der KI eingeholt worden. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber zu dem Zeitpunkt hat es einfach super funktioniert. Und für uns war es eben, also ja, wie sagt man, Win-Win-Win-Situation. Also die Kunden waren happy, dass sie kostengünstig hochwertige Videos bekamen. Wir waren happy, dass wir den Kunden was Neues bieten konnten. Und am Ende waren wir auch happy, weil wir einfach eine coole Easy-Video-Plattform da aus dem Boden sozusagen gestampft haben.
Ja, und an welchem Punkt steht ihr heute mit Easy Video?
Haben wir nicht mehr in Betrieb. Weil jetzt, also wir haben noch so ein paar Video-Contents, die wir produzieren, aber weil wir dann gemerkt haben, dass du als kleiner Player, und das ist jetzt hier nichts Neues, aber im Bereich der KI-Entwicklung, da bist du halt ein kleiner Player und dann kommen die Großen und dann kam OpenAI und so weiter. So, da, ja, also damit ist alles gesagt. Und dadurch, dass wir aber damals sozusagen ein bisschen vor der Zeit waren, waren wir genau zum richtigen Zeitpunkt unterwegs und haben aber dann gemerkt, da hast du keine Chance, dich dagegen anzustemmen und sind jetzt aber unterwegs und arbeiten eben mit den, weiß ich, mit den Bio-3s dieser Welt und den vorhandenen KI-Tools. Und das Tolle ist aber, dass wir durch die Entwicklung von Easy Video unfassbar viel gelernt haben. Also wie Workflows funktionieren, wie Prozesse funktionieren, welche KI-Tools im Hintergrund wie kuratiert werden müssen und so weiter. Das war schon also ein riesiger Lernprozess. Und ich habe auch gemerkt, dass dieser Lernprozess auch innerhalb des Teams super angekommen ist, weil das schweißt dann ja auch zusammen und man hat ein gemeinsames Ziel, was dann erfolgreich dann auch umgesetzt wird. Also insofern war das, also auch wenn Easy Video heute nicht mehr mit dem Angebot am Markt ist, aber jetzt auch seit einem halben Jahr jetzt nicht mehr. Ich würde es jederzeit wieder tun. Also hat sich in alle Richtungen gelohnt, ja.
Und das kann man ja auch den Scheinwerfer sozusagen draufwerfen, wenn man sagen könnte, naja, also ist es jetzt dann ein Erfolg, weil wenn man Fördermittel bekommt und jetzt ist es gar nicht mehr im Betrieb, in welchem Verhältnis steht das zueinander? Und jetzt mal aus Sicht des Fördermittelberaters kann man dazu sagen, dass Erfolg hier nicht nur so definiert ist, dass hier quasi dann das Milliardenunternehmen das Riesenangebot draus wird, sondern der Punkt, den du sehr schön gesagt hast, wir haben als Unternehmen wahnsinnig viel gelernt. Ne? Also da ist neues Wissen entstanden, neues Wissen, das auch unabhängig von dem Produkt sich jetzt für euch auszahlt, dass ihr kapitalisieren könnt, dass auch euren Kunden zugutekommt und das somit auch unabhängig von dem Projektergebnis in der Form des Produktes oder der Dienstleistung Bestand hat. Ja?
Absolut.
Und ja. Da kommt jetzt niemand und sagt, naja gut, aber jetzt ist es nicht mehr Markt, ich will das Fördergeld zurück, sondern ganz im Gegenteil, das ist in Ordnung. Selbst wenn es technisch schief gegangen wäre und überhaupt nicht funktioniert hätte, wäre dadurch der Anspruch auf Fördermittel gar nicht verwirkt gewesen. Ne? Weil dieses Risiko einzugehen, darauf kommt es an, ne? Also dass man Unternehmen hilft, mehr zu wagen, weil man einfach die Risikokosten ein wenig reduziert durch Fördermittel.
Genau, das ist ja immer im Bereich, und da musste ich als Unternehmer sozusagen wirklich dazulernen. Ich habe das einfach nicht auf der Agenda gehabt, dass wenn in jemand, wo du Forschung betreibst, ist eben völlig legitim, ist es am Ende das Ergebnis ist, nee, funktioniert nicht. Aber du hast ja Forschung betrieben, weil du ja sonst als Unternehmer, weil du zahlen-driven unterwegs bist, so wo ist der Return of Invest und so weiter. Und auch für mich eben als Unternehmer komplett neue Erfahrung. Und ich ärgere mich so ein bisschen sehr, dass ich nicht viel früher auf das Thema gekommen bin. Aber gut, hinterher ist man immer klüger, aber man hätte sich ja schon vorher mit auseinandersetzen können. Aber vielleicht, also für mich war es immer so, Fördergelder fühlt sich immer so ein bisschen an wie, das ist kein unternehmerischer Erfolg, weil ich habe jetzt kein Prototypen selber gebaut, ich bin nicht rausgegangen, hab mir nicht jede Klinke geputzt und so weiter und habe Kunden akquiriert, sondern ja, das, also anderer Ansatz, also hinterher ist man klüger, man hätte schon viel früher machen müssen. Aber gut, ist so.
Ja.
Ein paar Jährchen habe ich ja noch vor mir.
Für weitere Versuche, klar. Und ein Wort hast du gerade verwendet, Forschung. Da denken ja viele an Labor und weiße Kittel, aber Forschung scheint vielgestaltiger zu sein, oder? Wie würdest du es in eurem Kontext definieren?
Ja, das ist spannend. Das ist ein richtig guter Punkt, weil ich dann gemerkt habe, wir haben viele, viele Jahre schon Forschung betrieben, ohne dass wir es wussten. Also bei uns hat das Kind einfach einen anderen Namen gehabt. Wir haben es dann irgendwie Future Lab oder Task Force oder ganz schlimm Arbeitsgruppe, keine Ahnung. Und wir haben schon richtig, richtig geforscht, aber das hatte eben bei uns nicht das Label Forschung. Und dann habe ich mir das nochmal genauer angeguckt und ja, das, was wir seit vielen, vielen Jahren machen, und da waren auch viele Projekte dabei, die wir richtig in den Sand gesetzt haben, weil es einfach nicht funktioniert hat, aber das gehört dazu. Also dieses Scheitern gehört ja dazu. Hier läuft keiner im weißen Kitzen durch den Gegend. Das sind alles ziemlich tiefenentspannte junge Menschen, die Bock auf Innovation und Veränderung haben. Und auch so kann Forschung aussehen. Also ja, auch ein netter Randaspekt.
Absolut. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen da draußen, wo das genauso läuft und die vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, dass Innovations- und Forschungsfördermittel für sie in Frage kommen, damit sich möglichst wenige von euch, ähnlich wie Matze, jetzt nachträglich ärgern und sagen, hätte ich doch viel früher. Ihr findet in der Beschreibung Hinweise, wie ihr bei uns entweder einen Fördercheck machen könnt und dann unsere Agenturdienstleistung angeboten bekommt, oder er kommt in unsere kostenfreie Online-Community Fördermittel Masterclass, auch die ist in der Beschreibung verlinkt. Und damit zurück zu dir, Matze. Ich greife das mal auf, was du vorher gesagt hast, weil wusste ich nicht, noch nicht, ich habe gelernt. Wie würdest du denn den Prozess beschreiben? Wie lief das so für dich ab in deiner Wahrnehmung?
Ohne dass es jetzt hier in so eine totale Lobhudelei ausbricht, eine totale Werbung. Ich sag mal, wie es ist. Ich habe mich und auch mein Team, ja, wobei ich hatte federführend sozusagen den Blick drauf, weil ich die ganzen Formalitäten dann gemacht habe, von Anfang an super, super gut abgeholt gefühlt von euch. Also es war ein total transparenter Prozess und ich habe mich wirklich dumm angestellt. Also da auch nochmal an Friederike und Bianca aus deinem Team auf diesen Weg nochmal tausend Dank für die ganze Geduld. Und die waren immer so lieb und nett, weil die gesagt haben, der klassische Spruch, es gibt keine falschen Fragen, du kannst alles fragen. So, und ich war wirklich der totale Dulli. Und die haben mich durch diesen Prozess super durchgeführt mit vorbereiteten Excel-Sheets, die ich ausfüllen könnte, mit Templates, mit Fragenkatalogen, also ihr habt alle Hilfsmittel, die ich. Und ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Also dann, ich glaube, da hätte ich relativ schnell aufgegeben, hätte gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen es doch wieder, doch die Fähnchen, so, mach's doch wieder wie immer. Und das war von Anfang an, ihr seid gefühlt 24/7, seid ihr zur Stelle. Also wenn es eine Frage gab, dann wurde die auch wirklich in Echtzeit beantwortet, so, dann regelmäßige Status-Calls, die wir gehabt haben und so weiter. Also ihr habt mich da so richtig, richtig, richtig gut über die Straße geführt. Und das fand ich auch ganz geil, weil ich dann sozusagen in euch, also ihr wart so der Challenger. So, und wenn ich dann natürlich von Friederike und Bianca eine Mail bekommen habe, dann hieß es so, bis dann und dann musst du liefern, dann stand ich innerlich schon mal so am 8 und dachte, ja, okay, muss ich jetzt. Und das wäre wahrscheinlich ohne euch als Sparingspartner nicht so gewesen, weil dann kommt das Tagesgeschäft, dann hat man Sommerurlaub, keine Ahnung, Ausreden gibt's da immer. Also da habt ihr uns ganz ganz gut gechallenged, bis am Ende sogar Hilfestellung, Upload aus Portalen und so weiter. Also auch da, also bis zur letzten Sekunde bei uns gewesen. Und am Ende hat's ja auch einfach alles super funktioniert, muss man ja sagen. Ja,
ja, sehr schön. Was ich häufig gefragt werde, ich hatte erst in dem Gespräch dieses Thema, hast du ein Gefühl, wie viel Zeit von deiner Seite in die Thematik dann noch geflossen ist?
Ja, wir haben es getrackt natürlich. Ich habe jetzt aber tatsächlich, ich müsste jetzt unser Tracking-Tool gucken. Aber also, es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, consider, mach das jetzt und man kann sich zurücklehnen, man muss schon ordentlich zuarbeiten, das ist schon geben und nehmen. Ich habe das aber eher so empfunden wie, ähnlich, wenn du sagst, ich arbeite mit einem Steuerberater oder einem Rechtsanwalt zusammen, die musst du ja auch immer prompten sozusagen und der kann ja auch nur so gut sein, wie die Informationen sind, die du ihm lieferst.
Ja.
Und anders geht's nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich einfach hier zurücklehnen kann und nichts tun muss. Man muss auch, aber auch da wenn es darum geht, Unternehmenszahlen zusammenzustellen, so, das sind ja auch oft Sachen, auf die man auch irgendwie keinen Bock hat oder die man nicht so oft macht, sondern da wurde man plötzlich gefordert und auch da gab es in anderen Kanälen dann sozusagen mehrfach Nutzen und das hat, ja, also um dir eine Frage kurz zu beantworten, ich kann nicht genau sagen, muss ich tracken nochmal, also nochmal im Tracking nachgucken, wie viele Stunden reingeflossen sind. Aber im Vergleich zu dem, was am Ende dabei rauskommt, steht der Aufwand allemal absolut im Verhältnis.
Ja. Und ja, also was ich häufiger höre, ist diese Gewissheit, dass man quasi das, was man jetzt tun muss, und man muss mitarbeiten in dem Prozess, funktioniert nicht anders, weil nur ihr habt das Know-how, das notwendig ist, und dass wir halt nur in der richtigen Form rauskitzeln und in die Anträge übersetzen können. Man hat die Gewissheit, dass das, oder man kann sich darauf verlassen, dass die wissen, was sie tun, und dass dieser nächste Schritt halt nicht ins Leere läuft, dass das Sinn macht. Und dass es im Regelfall dann auch gut investierte Zeit ist. Ne? Dann macht es sich ein bisschen leichter, auch wenn manches lästig bleibt. Ne? Das ist einfach so.
Ja, ja, aber da wäre immer nochmal meine Frage, die ich bisher null verstanden habe. Vielleicht kannst du dir beantworten. Warum ist das alles so kompliziert? Also, warum? Also, das ist ja sozusagen eine Überbürokratisierung. Also, warum ist es so kompliziert, dass man als Normalsterblicher sagt, ja, da lasse ich aber die Hände von? Das ist ja.
Ja. Also ich glaube, diesen Eindruck hat man in der Auseinandersetzung mit dem Staat an vielen Stellen, nicht nur an der Stelle Fördermittel. Was bei Fördermitteln vielleicht in besonderem Maße hinzukommt, ist, üblicherweise, ne, finanzieren wir den Staat. Ne? Also wir zahlen unsere Steuern, und bei Fördermitteln läuft das Geld in die andere Richtung. Und der Bund der Steuerzahler, der Rechnungshof und viele andere Akteure gucken natürlich drauf, und es ist auch im Interesse von jedem von uns, dass das sauber läuft.
Okay.
Und man muss auch sagen, klar, es ist eine komplexe Thematik, weil was ist denn schon Innovation und Förderung? Also es ist per se schon komplex. Und überall, wo du dann versuchst, solche Themen möglichst einfach zu gestalten, öffnen sich halt auch Türen und Toren für missbräuchliche Verwendungen. Ja. Und dem Tür, also da, über die Zeit sammelt sich so eine Vielzahl an Präventivmaßnahmen, um das zu verhindern. Und ich glaube, das nimmt man so prohibitiv, so wirklich total erstmal im ersten Moment ablehnend wahr. Mhm. Das wäre sozusagen ein Erklärungsansatz von mir. Ja. Jetzt haben wir vorhin ja kurz über das Ergebnis gesprochen, du hast ein bisschen auch auf den Prozess abgehoben oder die inhaltlichen Themen, die ihr da erarbeitet habt, aber dieses, was konkret gefördert worden ist, also für welche Themen, Arbeiten und Kosten ihr Förderung zugesprochen bekommen habt.
Ja, also die Forschungsaufgabe, die wir vor der Brust hatten oder die wir uns selber gestellt haben, war, wie können wir vorhandene KI-Tools so miteinander matchen und konfigurieren, über Schnittstellen verbinden, dass am Ende ein brauchbares Ergebnis rauskommt. So, das war die Aufgabe, die wir hatten. Und im Sinne von Text to Video, ich gebe vorne, jetzt ganz plastisch gesprochen, ich gebe vorne eine Stellenanzeige raus und hinten purzelt ein Video raus. So. Und was jetzt so lapidar und easy klingt, ist halt überhaupt nicht so einfach. Und das, ja, das ist im Kern die Forschungsaufgabe, war's. Gelingt es uns, die richtigen KI-Tools im Backend so miteinander zu verknüpfen, dass sie ein großes Ganzes ergeben, über Schnittstellenverknüpfung und so weiter, dass am Ende ein fertiges, für den Kunden brauchbares Ergebnis rauskommt. Und da können wir sagen, haben wir zu 100% erfüllt. Ja.
Jetzt muss man ja sagen, also es braucht so etwas wie Neuartigkeit, und gerade im Kontext von KI ist das ein, wie sagt man so schön, Moving Target. Also das bewegt sich so schnell, was noch neuartig ist im Umfeld von künstlicher Intelligenz,
ja,
dass Anträge, die vor einem Jahr noch problemlos möglich waren, heute schon nicht mehr möglich sind. Also da muss man einfach am Puls der Zeit bleiben und sich die richtige Argumentation jeweils zurechtlegen.
Ja, ja, absolut.
Was hat es für euch dann gebracht? Kannst du sagen, wie viel Förderung ihr da zugesprochen bekommen habt dann letzten Endes?
Ja, wir haben am Ende, glaube ich, fast 54.000 Euro bekommen.
Cool.
Genau. Und also das sind ja dann die Mannstunden, da bist du besser im Thema als ich, die runtergebrochen werden. Also wir haben, also das habe ich gelernt. Wichtig ist, dass wir alles verifizieren und nachweisen können. Also die Leute haben sich haben Arbeitsstunden eingetragen. Also das muss halt Hand und Fuß haben. Und da gibt es ja diese prozentuale Berechnung. Die Prozentsätze habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel, das weißt du besser als ich. Aber man bricht es dann ja runter. Und wir haben, genau, das vielleicht das auch noch ein spannender Aspekt. Also wir haben es mit einem Team gemacht aus fest angestellten Mitarbeitern bei RETV. Und wir haben uns aber, weil uns in ein, zwei Teilbereichen die Expertise fehlt und wir also auch schneller vorankommen wollten, haben wir einen Partner mit reingenommen, eine Partneragentur. Und also das lief dann einfach auf Rechnungsstellung, Rechnungslegung. Und das und aber auch diese Kosten konnten wir in den Forschungszulagenantrag einreichen. Also das war ja auch eben ein guter Mix, dass auf der einen Seite eben ein Teil der laufenden fest an der Payroll stehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hattest und auf der anderen Seite nochmal einen externen Partner da dazu bekommen kannst. Und abgesehen davon, dass auch die Zusammenarbeit mit dem Partner wirklich gut war das auch für mich eine neue Erkenntnis, dass man eben zu einem solchen Forschungsprojekt auch andere Partner damit mit reinholen kann.
Also Personalkosten im Kern, das ist meistens der größte Umfang, der förderfähig ist, 25-35% auf die Personalkosten. Ab nächsten Jahr gibt es noch eine Gemeinkostenpauschale von 20%, die draufkommt. Also das Instrument Forschungszulage wird auch ausgebaut. Das steigt dann Attraktivität. Zuliefererkosten, sofern der Zulieferer aus dem europäischen Wirtschaftsraum kommt, das ist wichtig, also EU plus Schweiz, sind dann mit circa 20% förderfähig, also 20% der Kosten bekommt man wieder. Und ein besonderes Schmankerl, seid ihr nicht GmbH und KKW, habe ich das richtig in Erinnerung? Also man könnte auch die Eigenleistung des Unternehmers, auch wenn er sich kein Gehalt ausbezahlt, mit einem pauschalen Ansatz fördern und als Kostenpauschale aktuell 70 € pro Stunde und ab nächsten Jahr dann sogar 100 € pro Stunde ansetzen und davon dann bis zu 35%, also 35 € pro Stunde netto, nicht steuerbarer Zufluss, also das ist quasi brutto für netto, Cash in the Tash, wenn man so möchte, was da zu lukrieren ist.
Ja, das war bei uns auch der Fall, also weil ich ja auch als Unternehmer maßgeblich dann im Projekt beteiligt war und genauso ist es auch gelöst dann. Ja.
Perfekt. Ja, super. Jetzt hast du schon gesagt, Easy Video ist im Grunde schon wieder Vergangenheit, aber das Wissen lebt weiter und der Kundennutzen. Wie ist denn deine Sicht auf die Zukunft von Fördermitteln für euch als Unternehmen? Habt ihr schon was im Plan oder wie möchtest du in der Zukunft das Thema handhaben?
Ja, also da habe ich ein ganz, ganz klares Statement. Wir werden diesen Pfad weiter beschreiten, weil wir also jetzt im Prozess eben einfach unfassbar viel gelernt haben und gemerkt haben, es funktioniert. So, das ist natürlich, das macht natürlich Lust auf mehr sozusagen. Und wir stehen natürlich nicht still, sondern wir haben jetzt, also wir forschen immer weiter und dann wäre es ja sozusagen fatal, dass man diese Forschungsgelder oder Fördergelder liegen lässt. Wir haben auch schon konkrete Projekte in der Pipeline. Also das heißt, ich melde mich schnell wieder in Kürze wieder bei euch. So. Wir haben ja noch eine Schwesterfirma Virtual X, wo wir virtuelle Welten bauen. Da sind wir ja auch miteinander im Gespräch. Und also ich werde es auf jeden Fall jetzt für die kommenden Jahre als absolut notwendiges und relevantes Instrument weiter etablieren, weil, wie gesagt, so spät drauf gekommen und jetzt habe ich ein bisschen Nachholbedarf.
Ja, absolut, absolut. Und wir hatten das jetzt gar nicht so krass thematisiert, aber ihr habt euch ja Fördermittel für etwas geholt, was ihr schon gemacht gehabt habt. Also rückwirkend sozusagen habt ihr das gestaltet, ne?
Genau, das war, da gehst du ja so ein bisschen auch sozusagen ins unternehmerische Risiko, weil du gar nicht genau weißt, ob dann, also in dem Fall war es ja die Forschungszulage, die wir bekommen haben, ob die dann wirklich dann auch durchgeht, hat jetzt sehr gut funktioniert. Aber das war natürlich auch ein spannender Aspekt, den ich vorher auch gar nicht auf dem Zettel hatte, dass man, also ich hatte Fördergelder immer mit Zukunft verbunden. So, was macht ihr in der Zukunft? Wann können wir mit welchen Ergebnissen rechnen? Wie sieht das Reporting aus und so weiter? Aber das Gegenteil war der Fall und da geht es dann ja, also wir sind zurückgegangen bis ins Jahr 2022. Das heißt, wir haben dann, glaube ich, wir relativ früh angefangen haben damit 2022, 23, 24 und so kam am Ende auch dann die finale Summe für die Forschungszulage zustande.
Ja, cool. Also da zur Einordnung, Forschungszulage ist das niedrigschwelligste im Sinne von ist sehr wenig bürokratischer Aufwand. Es gibt Schlimmeres, schlimmer geht immer. Sie ist einsetzbar rückwirkend bis zu 4 Jahre, aber auch für zukünftig geplante Vorhaben. Man muss jetzt gucken, ne? Nächstes Jahr könnte man fast sagen, die Attraktivität im Sinne von monetärem Output ist bei der Forschungszulage ungefähr auf der Höhe aller anderen Förderprogramme, die ausschließlich zukunftsorientiert ausgestaltet sind. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand wäre da durchaus eines. Der große Unterschied bleibt das Thema Liquidität. Die Forschungszulage wird immer rückwirkend. Also man muss ein Jahr mindestens vorfinanzieren und dann gibt es erst den ersten Zuschuss, die erste Zulage. Bei den anderen Programmen ist es meistens ein Quartal, das vergeht und nach 3 Monaten kann man dann die erste Zahlungsanforderung stellen. Insofern weniger Kapitalbindung, das mag für manche durchaus auch ein Argument sein.
Und was für mich jetzt ganz spannend war, war, dass die, dass wir sozusagen mit der Forschungszulage haben uns warm gelaufen jetzt. Das ist ja eher so Anfängermodell oder Einsteigermodell sozusagen. Und jetzt reden wir ja mit euch dann auch schon über ZIM-Programme und so weiter. Und das finde ich auch ganz cool, weil man sich dann so sukzessive ranarbeiten kann. Und wenn wir jetzt von vornherein so eine ZIM-Förderung gestartet hätten, dann schließt ihr noch mehr wieder Ochs vom Berg. Und so haben wir uns mal ein bisschen so reingearbeitet und es funktioniert und es gibt ein gutes Grundgefühl und jetzt gucken wir mal, was dann noch so geht.
Top. Also so um die 30.000 Unternehmen nutzen die Forschungszulage bis jetzt, ne, also in den letzten 4 Jahren. Es könnten unseren Schätzungen nach so um die 100.000 sein, die das jedes Jahr in Anspruch nehmen. Also es ist doch viel Luft nach oben.
Ja.
Deshalb vielleicht da die Abschlussfrage, was empfiehlst du anderen Unternehmerinnen in dem Zusammenhang Fördermittel und Innovation?
Also ganz klare Empfehlung, kümmert euch drum. Lasst das nicht sträflich an der Seite und am Straßenrand liegen, sondern setzt euch damit auseinander, weil es in vielen, vielen Aspekten einfach positiven Impact hat. Und viele davon haben wir genannt, dass man wirklich aktiviert wird und enabled wird, Forschung zu betreiben. Das Team lernt dazu, das Wissen bleibt in der Company. Man kann Produkte damit generieren, wo dann auch ein Return of Invest kommt, weil man eben neue Produkte verkaufen kann und so weiter. Also kümmert euch und sitzt nicht nächstes oder in 5 Jahren im Podcast und sagt, scheiße, hätte ich mal früher gemacht. Erinnert euch an meine Worte. Und ich kann nur sagen, es ist nie zu spät.
Ja, klasse. Also vielen Dank. Bester Zeitpunkt war gestern, zweitbester ist heute. Und wer das in Anspruch nehmen will, in der Beschreibung sind Links entweder zur Masterclass einer Online-Community, die kostenfrei zur Verfügung ist und guten ersten Schritt darstellen kann, wenn man es auch selbst in Begleitung probieren möchte, oder das Agenturangebot, wo der erste Schritt ein Fördercheck wäre, auf dessen Basis wir uns dann bei euch melden mit einem konkreten Angebot. Matthias, vielen, vielen Dank für diesen knackigen, auf den Punkt gebrachten, genialen Einblick. Deine offenen Worte hat richtig Freude gemacht. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, Fortsetzung folgt. In Hamburg ist auch man
sehr gut.
Tschüss.